Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Heute im Studio ist Raphael Späth. Schönen guten Abend. Weniger als 90 Tage sind es noch bis zu einem der großen Sporthighlights des Jahres. Die Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Das deutsche Team möchte dort natürlich auch überzeugen. Wir sprechen gleich darüber mit der Vizepräsidentin des Deutschen Fußballbundes, Sabine Mamitsch. Außerdem schauen wir ins Gastgeberland Australien, wo die Vorfreude schon jetzt spürbar ist. Genauso wie auch in Sambia. Zum ersten Mal hat sich nämlich eine sambische Fußballmannschaft für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Star der Mannschaft steht aber wegen ihrer hohen Testosteronwerte unter genauer Beobachtung. Und in diesem Sommer findet auch zum ersten Mal eine Fußballweltmeisterschaft für blinden Fußballerinnen statt. Mit dabei ist auch ein deutsches Team, das für die Teilnahme aber auf Crowdfunding-Aktionen angewiesen ist. Finanzielle Unterstützung der Verbände gibt es für die blinden Fußballerinnen in Deutschland nämlich nicht. Wir beginnen unsere Sendung aber auf Vereinsebene und schalten nach London. Über 60.000 Fans sind heute mit dabei beim Halbfinalrückspiel in der Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Arsenal. Das Hinspiel in Wolfsburg endete 2:2. Gerade läuft die 25. Minute und momentan liegen die Wolfsburgerinnen mit 0:1 zurück. Wir sind jetzt live verbunden mit ARD-Reporter Matthias Dröge. Herr Dröge, wird das Spiel denn dieser Rekordkulisse in London auch gerecht?
Ja, zumindest mal das, was die Heimmannschaft hier zeigt. Der FC Arsenal ist stark drauf, ist richtig gut unterwegs, ist wie schon im Hinspiel total zielstrebig und liegt auch verdient vorn mit 1:0. Jetzt im Moment Verletzungsunterbrechung hier. Eine Arsenal-Spielerin hat da einen Schlag aufs Schienbein bekommen, wird gerade behandelt, könnte für Kapitänin McCabe aber vermutlich weitergehen in wenigen Sekunden. Ja, die Wolfsburgerinnen nutzen diese Auszeit, um sich nochmal zusammenzustellen. Denn dieses Gegentor, das haben sie mit beantwortet. Ganz klar, da gibt es den langen Ball aus dem Zentrum in die Spitze und der geht irgendwo zwischen Strafraumkante und Richtung Strafraum. Und Merle Frohms und Katrin Hendrich, die beiden Wolfsburgerinnen, die auch Nationalspielerinnen sind, die waren sich nicht einig. Wer nimmt den jetzt? Soll die Verteidigerin den klären oder kommt die Torhüterin raus? Am Ende war es Dina Blackstenius, die schwedische Nationalspielerin, am schnellsten rannte an Hendrich vorbei, legte den Ball mit links an der Torhüterin Frohms vorbei und schob ihn dann ganz entspannt rein in den Kasten zum 1:0 vor eben diesen 60.000. Wenn ich mich umgucke hier im Stadion, viele Kinder, viele Fans, da gibt es auch schon eine kleine Laola, die sich gerade hier andeutet. Das ist ein Rekord. So viele Zuschauer haben noch nie eine Partie der Arsenal-Frauen gesehen. 60.000, Wahnsinnskulisse hier. Und Wolfsburg braucht zwingend einen Treffer, um zumindest mal in die Verlängerung kommen zu können. Noch besser 2 Tore und einen Auswärtssieg. Dann kann der VfL dabei sein. Im Finale am 3. Juni in Eindhoven. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg gegen starke Engländerinnen und gegen ein richtig großes Publikum.
Erste Eindrücke waren das von ARD-Reporter Matthias Dröge vom Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Arsenal und dem VfL Wolfsburg. Wir schalten dann später in der Sendung nochmal nach London und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. 60.000 Fans in London, das ist ein neuer englischer Rekord im Frauenbereich. Auch in Deutschland wurden in dieser Saison ja gleich mehrere Zuschauerrekorde aufgestellt. Der Hype der letztjährigen Europameisterschaft, als sich die deutschen Fußballerinnen ja bis ins Finale gespielt haben, erscheint sich also auch auf den Vereinsfußball übertragen zu haben. Vor dieser Sendung habe ich darüber mit Sabine Mamitsch gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Fußballbundes, beim DFB für den Bereich Frauen zuständig. Und ich wollte erst einmal von ihr wissen, wie der DFB es denn geschafft hat, die Euphorie der Europameisterschaft in den Ligabereich mitzunehmen.
Wir haben ja zum einen das Highlight-Konzept, was wir auch schon in der letzten Saison durchgeführt haben, nur nicht mit diesem Riesenerfolg. Und wir haben tatsächlich jetzt ja mehrere Vereine gehabt, die einfach gesagt haben, wir gehen ins große Stadion, ob es nun Werder Bremen ist, Hoffenheim, Wolfsburg, Frankfurt und jetzt ja als letztes auch noch Köln, die mit ihren Konzepten und auch der Bewerbung und die Stadt noch mit im Boot hatte, tatsächlich die Stadien nahezu voll gemacht haben. Also der Saisonrekord von Köln ist, glaube ich, in dieser Saison nicht mehr zu brechen mit über 38.000 Zuschauern. Das ist schon sensationell. Also ich habe das zwar gehofft, dass es weitergeht, aber mit dieser Explosion von Zuschauerzahlen, also das ist schon ein Traum. Und es bestätigt, dass diese Euphorie, die die Europameisterschaft ausgelöst hat, wirklich mit der Dynamik, mit dem guten Spielen und mit der Dokumentation auch von den Warners, dass die Spieler plötzlich nah waren, das passte wie so ein Puzzleteilchen. Und natürlich passte dann auch noch, dass wir ein Medienpaket auch noch auf den Weg geschickt haben. Das war auch taktisch gut, die EM abzuwarten und dann zu gucken, wer bietet am meisten. Und dass wir natürlich jetzt eine größere TV-Präsenz haben, auch ab der nächsten Saison, in dieser Saison schon durch die Pokalspiele. Länderspiele werden ab 18 Uhr gezeigt und nicht mehr nachmittags um 3. Und das passt natürlich auch alles. Und wir nutzen das natürlich auch alles jetzt, um die Vereine noch professioneller aufzustellen. Also wir haben da schon noch Lücken im Bereich zu den Lizenzvereinen, aber das ist großartig, was da gerade passiert.
Sie haben die Highlight-Spiele schon angesprochen, die ja in den großen Stadien stattgefunden haben in dieser Saison, in Wolfsburg, in Hoffenheim, Frankfurt oder jetzt eben auch in Köln. Das sind ja auch die großen Männerlizenzvereine, sage ich mal. Mit Turbine Potsdam hat man jetzt einen traditionellen großen Frauenverein, der in dieser Saison vermutlich absteigen wird und damit die erste Bundesliga auch verlassen wird. War dieser Weg weg von den traditionellen Frauenvereinen und hin zu den großen Männervereinen nötig, um die Liga eben attraktiver zu machen?
Naja, also bei den großen Vereinen oder Lizenzvereinen, sagen wir es mal so, ist natürlich auch die Infrastruktur schon gegeben. Es sind die Trainingsbedingungen, die top sind, die medizinische Betreuung, das ist ja alles vor Ort. Und Vereine, ich nenne jetzt zum Beispiel auch nochmal Essen, die ja eben auch keinen Lizenzclub im Hintergrund haben, die müssen das alles erwirtschaften. Und das ist natürlich schwer, also dagegen anzugehen. Und dann ist natürlich klar, schauen Sie sich an, zweite Liga, wer steigt auf? Das wird RB Leipzig sein, also das ist ja schon ein Fakt. Und als nächster Verein, das wird wahrscheinlich eher Nürnberg werden als Gütersloh. Und auch da merkt man natürlich, auch bei Gütersloh fehlt der Background. Das wäre super, wenn es ein anderer Profiklub wäre, weil die einfach auch einen wirtschaftlichen Vorsprung haben. Die können das unterstützen und da haben wir natürlich auch die großen Stadien. Auch das haben die Vereine großartig umgesetzt und dieser Mut, das tatsächlich auch anzugehen, dem zoll ich großen Respekt und das ist sicherlich auch der Weg. Also ich nehme an, so leid es mir tut, wird Potsdam wahrscheinlich absteigen müssen und dann muss man gucken, ob die wieder zurückkommen können. Ich würde es dem Verein gönnen, wir haben eine lange Tradition. Aber das muss man halt mit der Konkurrenz in Berlin, Hertha BSC macht sich jetzt auf den Weg, dann haben wir Viktoria Berlin, dann haben wir Union Berlin. Das wird hart werden, auch für so eine Millionenstadt.
Ist das dann quasi ein Opfer, das man als DFB bringen muss, dass man sich eben von diesen großen Frauenvereinen verabschieden muss?
Ich würde es nicht als Opfer bezeichnen. Das ist in dem Moment, wo man sich auf professionelle Strukturen macht, dann muss man sie auch annehmen. Das haben andere Vereine ja auch schon in der Zeit davor gemacht. Also zum Beispiel Meppen war vorher Viktoria Gersten. Das war so ein Dorfverein. Da war ich neulich mal. Die haben so einen Preis gewonnen und da erinnerte mich noch an die Meisterfeier. Das ganze Dorf hat da mitgefeiert. Also wirklich mit Party. Aber mehr können die auch nicht stemmen. Also die hatten keine Zuschauertribüne. Die Trainingsplätze waren nicht top. Also das heißt, man muss sich dann auch größeren Clubs anschließen, damit man einfach diese Klasse hält. Wenn man in der Kreisliga spielen will, ist alles gut. Und auch diese Vereine brauchen wir, weil wir die Breite brauchen. Aber tatsächlich, um auch im internationalen Vergleich, und darum geht es ja, wir wollen auch top sein mit der Nationalmannschaft, dann brauchen wir auch eine Top-Voraussetzung für unsere Spielerinnen, dass sie nicht alle abwandern und dann vielleicht lieber in England spielen, weil der Rasen da gepflegt ist, sondern wir müssen auch unsere Infrastruktur nutzen. Und dann muss man eben auch den Weg gehen, dass man sich vom Dorfverein verabschiedet und dann sagt, okay, wir nutzen die Lizenzvereine und auch die Infrastruktur, um auch bestmöglich ausgebildet zu werden.
Jetzt gehört zur Wahrheit aber auch, die Frauenbundesliga ist für die großen Männerlizenzvereine immer noch ein Minusgeschäft. Also letztes Jahr haben alle Vereine im Durchschnitt 1,5 Millionen Euro Verlust gemacht. Machen Ihnen diese Zahlen Sorgen?
Nein, das ist auch dem geschuldet, dass wir tatsächlich auch in eine Art Vorleistung gehen. Und das ist quasi ja gesichert über die Lizenzvereine. Also wir haben keine Sorgen damit.
Was muss denn jetzt passieren, damit die Frauenbundesliga auch für die großen Männerlizenzvereine irgendwann mal ein Plusgeschäft ist?
Och, ich glaube, wir gehen schon auf einen ganz guten Weg. Noch mehr Highlight-Spiele, das auszubauen, das Konzept. Beim nächsten Medienvertrag wird es sicherlich noch mal wieder einen Schlag obendrauf geben. In England ist der zweite Medienvertrag bei 18 Millionen gelandet. Wir haben jetzt gut 5 Millionen. Das heißt also, das Dreifache von dem dann ja vielleicht auch ein Ziel. Das heißt, auch das bedeutet dann, dass wir wirtschaftlich dann auch besser dastehen werden. Das wird man sehen und ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind, noch professioneller uns aufzustellen.
Der 1. FC Köln hat ja zuletzt auch erst einen Zuschauerrekord aufgestellt. Wir haben es schon erwähnt, 38.000 Fans waren da beim Spiel gegen Frankfurt im Stadion. Der Geschäftsführer der Kölner, Christian Keller, hat nach dem Spiel hier im Deutschlandfunk was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass der Frauenfußball hier in Deutschland momentan noch vom Eventcharakter lebe, sprich von solchen Highlightspielen, aber auch von großen Turnieren wie Europa oder auch Weltmeisterschaften. Jetzt steht in ein paar Monaten eine Weltmeisterschaft an, gerade vor dem Hintergrund. Wie wichtig ist es denn, dass die deutsche Mannschaft da auch erfolgreich spielt und genauso auftritt wie bei der EM im letzten Jahr?
Ja, natürlich ist es wichtig, auch für unsere Weiterentwicklung, für unsere Sichtbarkeit. Als wir nach England gefahren sind, da haben wahrscheinlich viele gedacht, naja, ob wir die Vorrunde überstehen, mal gucken und wie wir so spielen. Und dann merkte man, dass es immer interessanter wird und dass auch nicht nur die Deutschen super Fußball gespielt haben, sondern eben auch die Engländerin, die Niederländerin, die Französin. Und das waren wirklich auch Spiele auf höchstem Niveau. Und das werden wir in der Weltmeisterschaft auch erleben. Da sind natürlich alle Nationen dabei. Wir haben gerade das Freundschaftsspiel gegen Brasilien leider verloren. Aber dann sieht man eben, dass manchmal Kleinigkeiten auch etwas ausmachen. Und ich bin aber ganz zuversichtlich, dass wir uns auch wieder nicht nur sportlich gut präsentieren werden, sondern auch im Umfeld. Es wird eine weitere Dokumentation geben. Die wird uns auch gut tun. Man muss natürlich gucken, eine Weltmeisterschaft birgt ja auch viele Gefahren. Das ist immer so ein, auf dem Zettel gewinnt man gerne. Aber das hat man ja bei den Männern gesehen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, wir werden uns bestmöglich präsentieren. Wir werden gut vorbereitet sein und wir werden diesen Schwung auch wieder mitnehmen. Und England, die Europameisterschaft, wird auch bei vielen Spielerinnen noch mitschwingen. Da bin ich ganz sicher.
Wie wichtig ist denn diese Weltmeisterschaft auch für den DFB, dessen Image in den letzten Monaten oder ja auch Jahren stark gelitten hat hier in Deutschland, was auch, muss man dazu sagen, hauptsächlich am Männerbereich lag und dem Auftreten bei Großereignissen und drumherum?
Das ist ja auch immer mein Reden. 50% der Bevölkerung ist weiblich und dann kann man natürlich auch auf diese anderen 50% gucken. Und wir hängen noch ein bisschen hinterher mit der Gleichwertigkeit und der Gleichstellung. Das macht uns England oder auch die skandinavischen Länder eigentlich noch besser vor. Aber wir sind auf einem richtig guten Weg und auch tatsächlich das auszuschöpfen und einfach zu sagen, wir sind auch präsent und wir vertreten den DFB. Und für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch erfolgreich sind und uns da auch gut präsentieren im Turnier. Man kann verlieren, aber man muss das eben mit erhobenem Haupt machen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass die Spielerinnen alles geben werden, um soweit es geht auch erfolgreich zu bleiben.
Sagt DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamitsch. Eine längere Version des Interviews, dann auch mit einem ausführlichen sportlichen Saisonfazit, finden Sie online unter deutschlandfunk.de/sport. Sabine Mamitsch hat es im Interview vorhin schon angesprochen. Diese Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und Neuseeland ist für die deutschen Fußballerinnen enorm wichtig, um die Aufmerksamkeit für den Fußball der Frauen hier in Deutschland weiter zu steigern. Aber bis heute ist noch gar nicht klar, ob diese WM überhaupt in Deutschland zu sehen ist. Die Übertragungsrechte an der WM, die sind noch immer nicht vergeben. Die Verhandlungen zwischen der FIFA und den Sendeanstalten in großen Teilen Europas laufen noch. Warum ist das so? Und könnte es sein, dass die WM am Ende tatsächlich gar nicht übertragen wird? Kevin Barth hat nach Antworten gesucht.
We need all to be on the same side on this fight for equality, for real equality.
Mit diesem flammenden Appell wendet sich FIFA-Präsident Gianni Infantino im März auch an die TV-Sender. Alle müssten auf derselben Seite stehen beim Kampf für echte Gleichberechtigung. Damit meint er, dass die Rechte für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen genauso viel wert sein müssten wie die der Männer. Für die letzte WM in Katar legten ARD und ZDF über 200 Millionen Euro auf den Tisch. Zum ersten Mal vergibt jetzt die FIFA die Übertragungsrechte der Weltmeisterschaft der Frauen separat. Infantinos Vorwurf, für die Frauen würden die meisten Sender 10 bis 100 Mal weniger bezahlen wollen. Deshalb seien die Übertragungsrechte in vielen Ländern noch nicht vergeben. Jana Wiske ist unter anderem Professorin für Sportjournalismus an der Hochschule Ansbach und war lange Berichterstatterin beim Kicker. Sie sieht die Forderungen der FIFA skeptisch.
Letztlich ist es auch ein knallhartes Geschäft, auch für die TV-Sender, die ja eine gewisse Wirtschaftlichkeit haben müssen. Es ist meiner Meinung nach nicht realistisch, das hinzubekommen, dass man bei den TV-Rechten das Maß ansetzt, was man bei den Männern ansetzt. Das ist einfach nicht wirtschaftlich realistisch.
Der Investigativjournalist und FIFA-Kritiker Thomas Kistner glaubt nicht, dass es hier wirklich um Gleichberechtigung geht. Er wirft dem Weltverband und vor allem Präsident Infantino ganz eigene Interessen vor.
Die FIFA will hier nach den Sternen greifen, sprich nach den Geldkassen der Fernsehsender, ganz egal, was passiert. Im Übrigen, das muss man ja auch mal sehen, gibt es ja gar keinen Plan, wie die FIFA diese exorbitanten Mehreinnahmen, auf die sie da schielt, dann tatsächlich zugunsten des Frauenfußballs einsetzen will.
Für ihre klare Haltung zum Thema Diversität und Gleichberechtigung ist die langjährige Nationaltorhüterin Almut Schuld bekannt. Auch von ihr gibt es Kritik an den Forderungen der FIFA.
Da spielt die FIFA, finde ich, ein obszönes Spiel und Infantino nutzt das für sich, um irgendwie zu sagen, ja, aber die anderen bezahlen ja auch nicht genug Geld. Und wir, die FIFA, wir sind ja die Guten, wir wollen ja gern das Gleiche bezahlen, aber sie nehmen auch nicht die gleichen Abläufe, um Dinge zu bestimmen.
Normalerweise stehen die Übertragungsrechte für Fußball-Großereignisse schon Jahre vorher fest. Bei dieser WM begann die FIFA aber erst Mitte Januar mit der Ausschreibung. Die Sendeanstalten hatten nur rund 4 Wochen Zeit, Angebote einzureichen. Für Thomas Kistner war auch das von der FIFA und vor allem Infantino ganz bewusst so geplant.
Man hat ganz klar versucht, hier die Sendeanstalten zu überrumpeln und diese Nummer ist schiefgegangen. Jetzt muss er irgendwie den Flurschaden so beheben, dass nicht allzu sehr auffällt, dass es schlicht und einfach die Geldgier seiner FIFA ist.
Deshalb werde jetzt öffentlich Druck auf die Sender ausgeübt. Aber nicht nur die gestiegenen Preise machen das Turnier weniger attraktiv. Auch die frühen Anstoßzeiten sind wohl ein Thema. Wegen des Zeitunterschieds zwischen Deutschland einerseits und Australien und Neuseeland andererseits laufen die meisten Spiele zwischen morgens und mittags deutscher Zeit. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet zum Beispiel um 10.30 Uhr statt. Insgesamt gibt es 19 verschiedene Anstoßzeiten. Das könnte für viel Verwirrung bei allen Interessierten sorgen. Schwierig ist das auch für die TV-Sender, die dadurch nicht jeden Tag einfach das gleiche Zeitfenster freiräumen können. Medienwissenschaftlerin Jana Wiske will das aber nicht gelten lassen.
Wenn das Interesse da ist, wenn die Emotionen da sind, wenn der Erfolg der deutschen Mannschaft da ist, dann schaut man auch mal um 11 oder um 10. Natürlich sind andere Zuschauerzahlen zu einem späteren Tageszeitpunkt erwartbar, aber es ist für mich nicht das entscheidende Element.
Zuletzt hatte 2002 die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Japan und Südkorea vergleichbare Anstoßzeiten. Damals waren weniger als die Hälfte der Spiele bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen, der Rest lief im Bezahlfernsehen. Unternehmen wie Sky oder DAZN wollen dieses Mal aber wohl eher keine Live-Rechte für die WM der Frauen erwerben. ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski sagte zuletzt in einem Interview der FAZ, dass man gemeinsam mit dem ZDF ein marktgerechtes Angebot platziert habe. Dass die FIFA offenbar derzeit sowohl in Deutschland als auch in anderen großen europäischen Märkten die Rechte dennoch nicht vergeben möchte, könne man für den Moment nur zur Kenntnis nehmen. Heike Raab ist Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz und koordiniert die Rundfunkpolitik der Länder. Sie begrüßt das Verhalten von ARD und ZDF.
Auch der Breitensport, die Leichtathletik, andere Sportarten brauchen hier einen genauso breiten Raum. Und wenn jetzt an der einen Stelle der Fußball eine exorbitant große Stelle einnimmt, finde ich es klug und richtig, dass hier die Anstalten sehr genau verhandeln und auch insgesamt das Interesse der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler wahren wollen.
Medienwissenschaftlerin Jana Wiske hofft sehr, dass die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen doch noch im deutschen Fernsehen läuft. Gerade jetzt, wo die Aufmerksamkeit so groß ist, wäre eine fehlende Übertragung das völlig falsche Signal.
Ich kann mich erinnern an eine Hockey-WM in diesem Jahr. Da ist Deutschland Weltmeister geworden und es ist völlig an uns vorbeigegangen. Das eine ist sicher der sportliche Erfolg, aber das andere ist immer die Sichtbarkeit, die man haben muss als Sport. Und das wäre enorm wichtig, um eben für Aufmerksamkeit zu sorgen, damit die Leute mitfiebern können, damit sie sich identifizieren können. Es wäre wirklich ein Desaster, wenn man da nicht teilnehmen könnte als deutscher Zuschauer.
Der Journalist Thomas Kistner glaubt, dass die Stimmung bei den TV-Sendern sehr angespannt ist. Wenn die Verhandlungen weiter nicht vorankommen, sei es auch logistisch schwierig, eine WM-Übertragung in so kurzer Zeit noch umzusetzen. Dann hätte sich Gianni Infantino verpokert.
Ansonsten, ich will trotzdem sagen, das ist die wahrscheinlichere Variante, wird der Apparat FIFA schon versuchen, ihn dahin zu kriegen, dass man einem Kompromiss in irgendeiner Form mit den Sendern zustimmt. Denn sonst gibt es am Ende auch für die FIFA gar nichts.
Sagt Thomas Kistner in einem Beitrag von Kevin Barth. Während in Deutschland also noch verhandelt wird, steht in den beiden Gastgeberländern, Australien und Neuseeland, schon lange fest, wo, wie und wann die WM im Sommer übertragen wird. Zum ersten Mal sind die beiden Nationen Austragungsort einer großen Weltmeisterschaft im Fußball. Schon jetzt spürt man vor allem in Australien die Vorfreude, wie Andreas Stummer festgestellt hat.
Das WM-Thema tönt in allen Sportnachrichten. In den Parks wird schon mit dem offiziellen WM-Ball gebolzt und ganz Australien zeigt Flagge. In den Fußgängerzonen der Austragungsorte flattern die Fahnen der Teilnehmerländer. Eigentlich sind es noch über 80 Tage bis zur Eröffnung, aber ginge es nach David Beach, dem Chef des australischen WM-Organisationskomitees, dann könnte die Weltmeisterschaft schon morgen angepfiffen werden.
So far, Fans from 148 different countries.
Bisher haben Fans aus 148 Ländern Tickets gekauft. Wir freuen uns auf sie alle. Die Stadien sind bereit, die Trainingsanlagen und wir sind bereit, die größte Frauenfußball-WM auszurichten, die es je gab.
32 Mannschaften, 2 Gastgeber, 10 Stadien. Alle Fußball und Rugby erprobt. In Melbourne und Brisbane wurden die Kabinentrakte erneuert, in Adelaide noch Tribünen erweitert. Bei der letzten WM in Frankreich wurden 1,1 Millionen Tickets verkauft. In Australien sind es jetzt schon um die 800.000. Für die Gruppenspiele der australischen Matildas und die Endrunde gibt es so gut wie keine Karten mehr. Die WM-Trikots des Heimteams sind bei den Fans ein Renner.
Incredibly excited. I think this is going to be one of the biggest sporting events that I've ever seen on home soil.
Ich bin so aufgeregt. Das ist das größte Sportereignis, das ich im eigenen Land live miterleben kann. Für uns Zuschauer wird das ein tolles Erlebnis, das wir nie vergessen werden, direkt vor unserer Haustür.
Yeah, it's really exciting that we get to host this just in our own backyard.
In allen größeren Städten wird es Live-Sites und Public Viewing mit Großleinwänden geben. Die Pubs wollen durchgehend geöffnet bleiben. 2,5 Jahre bis Ende 2022 waren die australischen Grenzen wegen Corona geschlossen. Für die gebeutelte Tourismusindustrie und Hoteliers wie Frank Hobbs in Sydney kommt die WM wie gerufen.
Es ist fantastisch. Zehntausende Fans werden kommen. Das ist genau das, was unsere Wirtschaft jetzt braucht. Und eine Fußball-WM im eigenen Land wird viele unserer jungen Spielerinnen inspirieren, vielleicht später auch einmal Australien zu vertreten.
Fußball ist schon jetzt der mit Abstand beliebteste weibliche Breitensport in Australien. Auch wegen Sam Kerr, Ellie Carpenter, Caitlin Ford und Co. Die besten Nationalspielerinnen kicken in Europa, in Frankreich oder in der englischen Frauen-Premier League. Jetzt spielen die Matildas vor eigenem Publikum. Die Erwartungen sind groß. Das ganze Land stand wie ein Mann hinter den Socceroos bei der WM in Katar, meint Sarah Walsh vom australischen Fußballverband. Für sie ist die Weltmeisterschaft im eigenen Land ein Steilpass für den australischen Frauenfußball.
Ich hoffe, wir können das Momentum der WM mitnehmen. Vereine in ganz Australien dürfen sich auf einen Ansturm von Mädchen und Frauen gefasst machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese WM den Frauensport in Australien verändern wird.
Der Slogan der WM ist Beyond Greatness, jenseits von Größe. Das Turnier solle nicht nur das Können der Spielerinnen zeigen, sondern auch das weltweite Potenzial des Frauenfußballs. Wie ernst die Gastgeber das meinen, zeigte der Protest der Organisatoren gegen die Tourismusbehörde Saudi-Arabiens als einen der Sponsoren des Turniers. Sie protestierten gegenüber der FIFA. Es sei unmoralisch, einem Land, das Frauen- und Minderheitenrechte nicht respektiere, die Bühne einer Weltmeisterschaft zu bieten. Am Ende gab die FIFA klein bei. Der Deal mit den Saudis kam nicht zustande. Die Politik gehört ins Abseits, findet Sarai Berman, die Frauenfußballdirektorin der FIFA. Die WM in Australien und Neuseeland werde zeigen, dass der internationale Sportsgeist noch kein Schreckgespenst geworden sei.
Über die Olympischen Spiele von Sydney sprechen die Menschen heute noch. Die WM wird ein ähnliches Sportfest werden. Wer nicht dabei war, live in den Stadien oder zu Hause, der wird es hinterher bereuen. Denn diese WM wird großartig.
Women's World Cup 2023, it's going to be absolutely amazing.
Sagt Saray Berman von der FIFA in einem Beitrag von Andreas Stummer. Zwischenergebnis vom Champions League Halbfinale. Im Rückspiel in London haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegen den FC Arsenal gerade den Ausgleich erzielt. Jill Roard hat zum 1:1 getroffen und mit diesem Ergebnis geht es jetzt dann auch gleich in die Halbzeitpause. 32 Mannschaften werden bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und in Neuseeland mit dabei sein, so viele wie noch nie bei einer Frauenweltmeisterschaft. Zum ersten Mal dabei ist das Team aus Sambia. Die sambischen Fußballerinnen haben im letzten Jahr das Finale des Afrika-Cups erreicht und sich dadurch qualifiziert. Eine beachtliche Leistung, weil viele der besten Spielerinnen gar nicht spielberechtigt waren. Vier Fußballerinnen, darunter auch der absolute Superstar des Teams, Barbara Banda, wurden vom afrikanischen Fußballverband ausgeschlossen, weil ihre Testosteronwerte zu hoch waren. Bei der Fußball-WM im Juli ist sie nach jetzigem Stand aber mit von der Partie. In ihrer Heimat Sambia ist sie eine unumstrittene Heldin, wegen ihres Willens, ihrer Fähigkeiten und ihrer Tore, wie Jana Gent festgestellt hat.
Zwei Hattricks in einem Turnier. Das ist wohl für jeden Stürmer ein Traum. Barbara Banda hat mit ihren Treffern bei den Olympischen Spielen 2020 Geschichte geschrieben. Und auch im vergangenen September bei einer regionalen Meisterschaft hat sie gezeigt, was sie kann.
Oho, Barbara! Barbara! Das war sie hier, Sambia!
Leidenschaftlich gern schießt sie Tore für Sambia. Floyd Chomba ist Trainer der Frauen-Hockey-Nationalmannschaft, kennt aber auch die Qualitäten der Fußballerin Barbara Banda.
So, she's strong.
Sie ist stark und sie ist wendig. Wenn sie eingeengt ist, findet sie irgendwie Wege, die Abwehr abzuschütteln. Sie ist auch eine Führungspersönlichkeit. Die Spielerinnen hören auf sie. So sollte eine Kapitänin sein.
In other words, I think a lot of players listen to her, which is good for a captain.
Die 23-Jährige hat aber ein Problem. Ihr Blut weist hohe Testosteronwerte auf. Zu hohe, sagt der afrikanische Fußballverband. Kurz vor Beginn der Afrikameisterschaft im vergangenen Juni wurde sie für das Turnier gesperrt. Bis heute kritisieren Fußballfans in Sambia, das sei nicht fair gewesen, irgendwie völlig verrückt, ungerecht für sie und das Team.
She wasn't treated fairly.
This is crazy.
I don't think it was fair.
It was unfair on her, it was unfair on the team.
Sambia hat dennoch Platz 3 des Turniers erreicht. Bis heute aber kritisieren Fußballfans wie Andrew Sivala aus Lusaka, dass die Entscheidung gegen Barbara Banda im vergangenen Jahr nicht transparent und nachvollziehbar war.
The exclusion of Barbara Banda from AFCON was just really.
Barbara Banda von der Afrikameisterschaft auszuschließen, war einfach fragwürdig und irritierend. Alle Informationen, die wir haben, beruhen darauf, was jemand gesagt hat, was jemand gesagt hat, was jemand anderes gesagt hat oder was irgendwer über jemanden gesagt hat. Wir verdienen eine richtige Erklärung. Wie funktioniert die Geschlechtsüberprüfung überhaupt? Das hätte besser laufen können. Es hätte doch wenigstens Mitteilungen geben können, sodass niemand im Dunkeln bleibt.
A gray area.
Transparent war die Entscheidung des afrikanischen Fußballverbandes für die Fans tatsächlich nicht. Der sambische Fußballverband oder das Sportministerium in Lusaka wollten sich auf ARD-Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Für Joshua Jamme, der selbst Profifußballer in Sambia ist, ist das aber ein größeres Problem.
My opinion on that for me honestly is that.
Meine ehrliche Meinung ist, dass uns das in Afrika sehr stört. Es scheint, als kämen diese Regeln aus Europa, als würde uns das vorgeschrieben werden. Jeder hat doch seine eigenen Stärken und Vorteile. Barbara Banda sollte einfach Fußball spielen dürfen, ohne dass sie ausgebremst wird. Sie soll kicken, darauf konzentriert sie sich und wir sollten das auch tun. Ich finde, wir sollten sie einfach unterstützen und nicht alles in Frage stellen. Keine 3 Monate sind es nunmehr bis zum Beginn der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und zum ersten Mal ist auch das Team aus Sambia dabei. Stand jetzt ist, dass die Kapitänin Barbara Banda mitspielt. Gut so, sagt Fußballfan Lucy Mwape aus Lusaka. Wenn sie jetzt bei der WM spielt, beweist sie doch, dass der afrikanische Fußballverband einen Fehler gemacht hat. Ich kann doch nicht meiner Rechte beraubt werden, nur weil ich höhere Testosteronwerte habe. Die Hormone oder was auch sonst man haben mag, sollten niemanden davon abhalten, das zu tun, was man mag. Warum sollte man dafür bestraft werden? Barbara Banda ist bei einem Club in China unter Vertrag und derzeit bereiten sich die Copper Queens, wie das Team aus Sambia genannt wird, mit einigen Freundschaftsspielen auf die WM vor. Bei der regionalen Meisterschaft im vergangenen September war ihr anzuhören, sie will sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe einiges hinter mir, aber ich bleibe entschlossen. Ich mache immer das, was ich liebe. Mich kann niemand aufhalten. Ich mache weiter und weiter. Welche Richtlinien für die Frauenfußball-WM gelten, bestimmt der Weltfußballverband FIFA. Der hat sich in Sachen Testosteronwerte noch nicht festgelegt. In Sambia hoffen alle, dass bei dem Turnier in Australien und Neuseeland wieder in der Kabine gejubelt werden kann. Auf typisch sambische Weise und mit Kapitänin Barbara Bande.
Die Fußballerinnen aus Sambia treten also mit ihrer Kapitänin Barbara Banda bei der Weltmeisterschaft an. Ein Beitrag von Jana Gent war das. Im Sport kommen in den letzten Jahren immer mehr Fälle wie der von Barbara Banda auf. Sportlerinnen mit erhöhten Testosteronwerten, mit Variationen der Geschlechtsentwicklung, sogenannte DSD-Athletinnen. Berühmtester Fall ist der von Caster Semenya, die Mittelstreckenläuferin, die vom Leichtathletik-Weltverband inzwischen genau aus dem Grund ausgeschlossen wurde. Die Soziologin Pajoshni Mitra beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesen Fällen und hat auch den sambischen Fußballverband im Fall Barbara Banda unterstützt. Ich wollte deshalb zuerst von ihr wissen, inwiefern man den Fall der sambischen Fußballerin mit dem von Caster Semenya vergleichen kann.
Die Debatte um die Inklusion von Frauen mit einer Störung der Geschlechtsentwicklung, kurz DSD-Athletinnen, hat sich in den letzten Jahren hauptsächlich auf die Leichtathletik fokussiert. Das liegt am Leichtathletik-Weltverband, der im Gegensatz zu anderen Verbänden seit langem proaktiv Regularien für die Einschränkung dieser Athletinnen aufstellt. Wenn wir aber über dieses Problem reden, dann sage ich ständig, ja, wir müssen über Leichtathletik sprechen. Aber diese Debatte ist nicht nur eine Leichtathletik-Debatte. Es geht um so viele Sportarten. Und wenn wir schauen, welche Sportarten immer mehr Fälle von DSD-Athletinnen aufzeigen, dann sind das Sportarten, die in großen Teilen der Welt leicht zugänglich sind. Leichtathletik gehört da dazu, aber natürlich auch Fußball. Das sind Sportarten, in denen auch Athletinnen aus dem globalen Süden aus einfachen Verhältnissen teilnehmen können. Im Fußball hat es in letzter Zeit auch immer mehr Fälle gegeben. Keiner davon aber so populär wie der von Caster Semenya. Von denen hören wir nichts. Und das liegt einfach daran, dass die Regeln, die in diesen Sportarten von den Verbänden aufgestellt wurden, bis jetzt noch nicht juristisch angefochten wurden. Anders als in der Leichtathletik.
Over the past couple of years, der Leichtathletik-Weltverband hat in den letzten Jahren seine Regeln ja nochmal verschärft. Ab sofort dürfen Athletinnen ja in allen Disziplinen nur noch starten, wenn sie ihr Testosteronlevel durchgehend auf ein gewisses Niveau senken. Im Vergleich dazu steht jetzt die FIFA, die ein Regelwerk hat, das sich ja komplett von dem des Leichtathletik-Weltverbandes unterscheidet. Completely different. How exactly?
Yes. So, and you have this example of Zambia.
Ja, und im Fall der sambischen Fußballerin hat der afrikanische Verband ja auf genau diese FIFA-Regeln verwiesen. Diese Regularien sind aus dem Jahr 2011 und komplett veraltet. Vor allem im Kontrast zu den Regeln des Leichtathletikverbandes oder des IOC. Dort steht ganz klar, dass das Geschlecht einer Athletin nicht vom Verband bestimmt werden darf. Und das ist inzwischen auch der Grundkonsens im Sport. Und trotzdem gelten bei der FIFA noch Regularien, die immer noch Geschlechtsverifikationsregeln heißen, was absolut veraltet und unfair ist, weil ja schon im Namen das Geschlecht einer Athletin hinterfragt wird. Und dazu haben wir kein Recht. Und was mir Sorgen bereitet, ist, dass die FIFA ja eigentlich eine Menschenrechtsabteilung hat. Aber diese Regeln wurden bis heute nicht überarbeitet. Was wir also sehen, ist, dass Verbände auf nationaler Ebene dieses lose Regelwerk so anwenden, wie sie es wollen. Als Aktivistin für Athletenrechte finde ich es besorgniserregend, dass diese internationalen Verbände Regeln aufstellen, dann aber nicht versuchen, die nationalen Verbände aufzuklären, was das Thema angeht. Obwohl das ja genau auf dieser Ebene elementar wichtig ist, weil das direkt die Athletinnen betrifft. Weil es schlussendlich die nationalen Funktionäre und Trainer sind, die die Entscheidungen treffen. Und wenn diese Entscheidungsträger gar nicht verstehen, was das aus Menschenrechtssicht bedeutet, könnte das für Athletinnen gravierende Folgen haben und potenziell auch schädlich sein.
Jetzt haben Sie in den letzten Monaten auch selbst mit dem Fußballverband in Sambia zusammengearbeitet. Wie geht man denn dort mit solchen Fällen um?
Treated in Zambia.
Wenn ich über das Thema spreche, dann meine ich damit nicht unbedingt Sambia. In Sambia hat der Frauenfußball einen hohen Stellenwert und wird unterstützt. Aber auch dort gibt es Missbrauchsfälle, die momentan wahrscheinlich untersucht werden. Deshalb kann ich darüber nicht viel sagen. Aber generell habe ich in meiner Arbeit in asiatischen und afrikanischen Ländern festgestellt, dass das Verständnis für Mädchen- und Frauenrechte im Sport oftmals fehlt. Und weil Sport dort mit Erfolg und Nationalstolz assoziiert wird, werden viele Missbrauchsfälle einfach geduldet und akzeptiert, weil dadurch ein größeres Ziel verfolgt wird. Und das macht es noch komplexer. Aber die Situation in Sambia will ich nicht kommentieren. Das wäre absolut unfair.
Wenn wir über diese Fälle sprechen von Athletinnen mit erhöhten Testosteronwerten oder mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, dann sprechen wir ja hauptsächlich über schwarze Athletinnen oder Athletinnen aus dem globalen Süden. Warum ist das so? Why is that?
There could be many different answers to this question.
Da gibt es viele unterschiedliche Antworten, aber es ist so, dass in letzter Zeit vermehrt Frauen aus Ländern des globalen Südens getestet werden. Das haben viele Menschen, die Teil dieser medizinischen Kommission in den Weltverbänden sind und waren, auch bestätigt. Und wenn man mehr Frauen aus diesen Regionen testet, dann ist automatisch die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es auch mehr solcher Fälle gibt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, alle Athletinnen, mit denen ich gearbeitet habe, stammen aus asiatischen oder afrikanischen Ländern. Und ich habe schon das Gefühl, dass unverhältnismäßig viele Frauen aus dem globalen Süden von diesen Regularien betroffen sind. Also geht es hier auf jeden Fall auch um Rassendiskriminierung.
Now FIFA already has announced this year that they're going to work on. Jetzt hat die FIFA in diesem Jahr schon angekündigt, das eigene Regelwerk aus dem Jahr 2011 auch überarbeiten zu wollen. Das soll bis Juli passieren, also noch vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Momentan befindet man sich da in einem Beratungsprozess mit vielen Stakeholdern. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass viele Sportverbände jetzt in letzter Zeit einen anderen Kurs eingeschlagen haben als zum Beispiel das IOC, das inzwischen ja voll auf Menschenrechte setzt und diese auch priorisiert. Was erwarten Sie denn von der FIFA? What exactly do you expect FIFA to do?
FIFA has a human rights department.
Die FIFA hat eine Menschenrechtsabteilung und hat sich auch zu Menschenrechten bekannt. Deshalb erwarte ich von der FIFA, dass sie Entscheidungen trifft, die Menschenrechte priorisieren, anstatt fragwürdige wissenschaftliche Daten heranzuziehen. Ich habe mit vielen wissenschaftlichen Expertinnen und Experten gesprochen, die mir erklärt haben, dass die Wissenschaft momentan keine eindeutigen Beweise liefert, wenn es darum geht, ob Athletinnen mit erhöhten Testosteronwerten tatsächlich auch einen sportlichen Vorteil haben. Ich erwarte deshalb, dass die FIFA einen klaren Fokus auf Menschenrechte legt und nicht auf unzureichende wissenschaftliche Daten.
Sagt die Soziologin und Menschenrechtsaktivistin Payoshni Mitra. Eine längere Version des Gesprächs, in dem es unter anderem auch um die Gefahren für DSD-Athletinnen in ihren Heimatländern geht, finden Sie in der Deutschlandfunk Audiotheks-App oder online unter deutschlandfunk.de/sport. In diesem Sommer findet nicht nur die Weltmeisterschaft der Fußballerinnen statt, auch im Blindenfußball wird es erstmals eine WM für Frauen geben. 8 Teams sind dann mit dabei, gespielt wird im August im englischen Birmingham. Auch Deutschland ist mit einer Mannschaft vertreten, die sich ihre Teilnahme aber selbst finanzieren muss. Von den Sportverbänden wird das deutsche Frauenteam, anders als die Blindenfußballmänner, finanziell bisher nicht unterstützt. Warum? Das hat Benedikt Haupt herausgefunden.
Vergangenen Herbst gewinnt die deutsche Blindenfußballnationalmannschaft der Frauen die Europameisterschaften in Pescara. Es ist die erste offizielle Europameisterschaft der Blindenfußballerinnen. Strukturen gibt es im Frauenbereich kaum. Teilgenommen haben deshalb auch nur 2 Nationen, Deutschland und England. Deutschland gewinnt beide Spiele mit 4:0. Alle 8 Tore erzielt die erst 16-jährige Toya Küster.
She is alone. Caster again. Caster. The shot by Caster. Germany again. Caster again, impossible to stop, 4-0 for Germany.
Germany 4, England 0. Ich habe auch erst gar nicht daran gedacht, dass wir Europameister werden könnten.
weil erstmal dieses Ziel, dass wir zur EM fahren, ist, also es war erstmal schon so, dass wir, was wir erreicht haben. Also die meisten Spielerinnen außer ich, also alle außer ich, haben vielleicht 6 Monate nur gespielt, höchstens. Und sind schon mit zur EM gefahren. Das ist unglaublich.
Maßgeblich verantwortlich für die Gründung einer Nationalmannschaft im Frauenbereich war der FC St. Pauli, der als einziger Verein in Deutschland auch eine Frauenmannschaft hat. Um an der letztjährigen Europameisterschaft teilnehmen zu können, ist das Team auf Crowdfunding-Aktionen und private Sponsoren angewiesen. Anders als die Blindenfußballherren, die vom Deutschen Behindertensportverband und der Sepp Herberger Stiftung des DFB unterstützt werden, erhalten die Frauen von den Sportverbänden in Deutschland keine finanzielle Hilfe. Lediglich die Anmeldung erfolgt über den Deutschen Behindertensportverband.
Wir leben ins Jahr 2023, also warum ist das jetzt immer noch so? Ich verstehe es nicht.
Sagt Toja Küster. Auf Deutschlandfunk-Anfrage gibt der Deutsche Fußballbund an:
Fragen zur Förderung der Nationalmannschaft der Blindenfußballerinnen sollten in unserem Verständnis an den Deutschen Behindertensportverband gerichtet werden.
Der Direktor für Leistungssport des Behindertensportverbandes, Frank Thomas Hartlib, erklärt:
Es gibt einige Frauen, die Fußball spielen, die sehbehindert sind, die blind sind, meistenteils aus dem Verein St. Pauli. Und die sich, ich will es mal nennen, zu einer Interessengemeinschaft zusammengefunden haben und dort ein bisschen Fußball spielen, wo grundsätzlich auch gar nichts gegen einzuwenden ist. Allerdings daraus den Schluss zu ziehen, das wäre eine Nationalmannschaft, das wäre sicherlich viel zu weit gegriffen. Der DBS finanziert paralympische Sportarten in den Nationalmannschaften, die er als solche auch anerkannt hat.
Im Blindenfußball sind bisher nur die Männer Teil des paralympischen Programms. Der Status als paralympische Sportart sei aber eine Grundvoraussetzung für die Förderung durch den DBS, so DBS-Sportdirektor Hartlib.
Wir haben die EM gewonnen, natürlich sind wir eine Nationalmannschaft und ich verstehe das nicht, bin ich ganz ehrlich. Also für mich ist das mehr so ein Rausreden, warum man uns nicht unterstützen möchte und unverständlich.
Sagt Nationalspielerin Toja Küster im Deutschlandfunk Players Podcast. Die Anmeldung zur Weltmeisterschaft erfolgt in diesem wie auch im letzten Jahr über den Deutschen Behindertensportverband. Von deren Seite gibt es aber weiterhin keine finanzielle Unterstützung. Die Mannschaft selbst trifft sich vor der WM regelmäßig zum Training. Verantwortlich dafür ist Wolf Schmidt, der auch die Herren-Bundesligamannschaft des FC St. Pauli trainiert.
Trainingslager machen wir immer in Hamburg dann, weil wir kriegen kein Geld dafür, dass sie untergebracht werden. Wir kriegen kein Geld für irgendwie Reise. Wir kriegen kein Geld für Verpflegung. Und was machen wir dann? Picknick irgendwie. Jeder macht irgendwie ein paar Portionen mehr. Spielerinnen lassen andere Spielerinnen bei sich übernachten, um das zu machen.
Es fühlt sich sehr ungerecht an, weil ich sehe, was die Männernationalmannschaft so alles hat und bekommt und wie die unterstützt werden.
Sagt Nationalspielerin Toja Küster.
Also wir haben letztes Jahr Trikots bekommen von denen, aber das, keine Ahnung, die Trikots, die haben nicht gepasst oder waren, hatten komischen, also nicht unsere Nummern, sondern einfach so ein Set von Nummern und wir sollten dann selber entscheiden, ja, das ist die Größe, du bekommst dann plötzlich, ich hatte davor die 10, also meine Nummer ist 10, habe dann plötzlich die, keine Ahnung, 6 oder so bekommen. Also das fand ich alles, ging gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Wolf Schmidt, Trainer der Blindenfußballerinnen, schätzt, dass die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im englischen Birmingham dieses Jahr insgesamt 65.000 Euro kosten wird.
Das sind Dimensionen und das macht auch so ein bisschen diese Enttäuschung oder auch irgendwie so dieses Nichtverstehen deutlich, weil Verbände, die haben Geld und geben hier und da und hin und her und eine Teilnahme für so ein Turnier, was ja auch dann eigentlich auch mit einer öffentlichen Anerkennung verbunden sein sollte, bleibt einem einzelnen Verein überlassen, beziehungsweise den Athletinnen in Eigenverantwortung.
Genau wie bei der EM hat sich die Mannschaft ihre Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft durch Crowdfunding und Unterstützung von privaten Stiftungen und Sponsoren finanziert.
Ein Beitrag von Benedikt Haupt über die deutschen Blindenfußballerinnen, die trotz fehlender Verbandsunterstützung in diesem Jahr an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Und zum Abschluss dieser Sendung schauen wir jetzt noch einmal nach London. In der Champions League läuft das Halbfinalrückspiel zwischen den Fußballerinnen des FC Arsenal und des VfL Wolfsburg. Die zweite Halbzeit wurde vor ein paar Minuten angepfiffen. Es steht momentan 1:1. Gerade ist der vermeintliche Führungstreffer durch Sina Blackstenius für den FC Arsenal wieder zurückgenommen worden. Wir steigen jetzt live ein in die Live-Reportage mit Mats Nicholson und Thorsten Iffland.
Richtig knapp. Das war eine tolle Aktion der Londonerinnen und die Wolfsburgerinnen können einmal richtig tief durchatmen und sich sagen, jetzt sind 48 Minuten gespielt. Jetzt fangen wir diese zweite Hälfte einfach nochmal komplett von vorne an. Es steht weiter 1:1 zwischen diesen beiden Teams. Und jetzt geht's über die linke Seite beim VfL. Vielleicht mal schnell und direkt. Eva Pajor auf Jons Dottir, die schon im Strafraum durch bis zur Grundlinie und setzt sich da durch gegen ihre Londoner Gegenspielerin. Flanke kommt auch in die Mitte, wird aber abgefälscht. Nochmal die Möglichkeit vielleicht zu schießen aus der zweiten Reihe für den VfL. Alexandra Popp abgeblockt. Nochmal jetzt über rechts. Das ist Wilms mit der Flanke. Der Ball rutscht ihr aber ein bisschen vom Fuß, ist dann lange unterwegs und fällt in die Arme der Torhüterin Manuela Zinsberger. Und die zieht sogar möglicherweise noch ein Foul. Beschwert sich auf jeden Fall, dass sie da ein bisschen gestoßen wurde. Es geht aber weiter. Kein Pfiff der finnischen Schiedsrichterin. Eine richtig gute Anfangsphase. 4 Minuten haben wir gesehen jetzt in dieser zweiten Hälfte. Ein super Tor der Londonerinnen, das aber eben nicht gezählt hat, wegen dieser minimalen Abseitssituation. Also wir haben die Linie immer noch nicht gesehen, Thorsten. Ich würde sie gerne mal sehen. Das muss die Fußspitze gewesen sein.
Ja, wir warten ab, bis uns dieses Bild zur Verfügung gestellt hat, weil mein Lineal, das ich dabei habe, ist nicht lang genug, um den ganzen Platz hier im Emirates auszumessen und anzulegen. Aber was für eine Anfangsphase hier in diese zweite Hälfte. 4 Minuten sind vorbei im zweiten Durchgang und richtig viel Offensiv-Action haben wir schon gesehen auf beiden Seiten. Also genau so wollen wir das hier haben in einem Spiel, wo auch so viel auf dem Spiel steht, nämlich der Einzug ins Champions-League-Finale. Und jetzt gibt es auch die erste gelbe Karte auf Wolfsburger Seite für Svenja Huth, die das nicht so ganz so sieht wie die Schiedsrichterin. Und ja, aber das hat sie sich dann doch mit Fug und Recht abgeholt. Das Kärtchen tritt da zwischen die Beine der Kapitänin vom FC Arsenal und das in einer völlig ungefährlichen Situation, nämlich ja ziemlich genau auf der Mittellinie. Und von daher war das ziemlich unclever von Svenja Huth, sich da die gelbe Karte abzuholen, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass wir möglicherweise noch sehr lang hier zu spielen haben. Spiel läuft jetzt weiter nach diesem Foul und dem Freistoß mit dem nächsten Treffer und der nächsten Unterbrechung. Also es geht nicht nur wild vor den Toren zu, sondern auch hart in den Zweikämpfen. Lena Oberdorf hat sich da das Knie geprellt an ihrer Gegenspielerin. Das sah so ein bisschen nach Knie auf Knie aus und das tut natürlich immer auch weh. 50,5 Minuten sind vorbei. 1:1 der Spielstand. Das Publikum hier im Emirates ist natürlich schwer begeistert von so einem unterhaltsamen Spiel. Auch die Wolfsburger Fans sind hierher gereist. Es sind ein paar 100, 200, 300 werden es wohl sein, die dieses Erlebnis hier ja natürlich nicht sausen lassen und ihren Lieblingen die Daumen drücken. Freistoß jetzt für den VfL Wolfsburg. Ein Meter vor dem eigenen Strafraum. Merle Forms gibt den Ball auf ihre Innenverteidigerin, auf Dominik Janssen, die da mit dem Ball weit nach vorne in Richtung Jons Dottir, die verliert aber den Zweikampf und deswegen jetzt der FC Arsenal im Vorwärtsgang über die linke Seite. Doppelpass da mit McCabe und das nächste Foulspiel oder auch nicht. Nein, der VfL Wolfsburg erobert sich in Person von Lena Oberdorf den Ball zurück. Svenja Huth jetzt mit dem Pass in die Spitze. Eva Pajor wird da aber umgerissen von ihrer Gegenspielerin und und es gibt die nächste gelbe Karte und zwar für Jen Betty, die Schottin. Und das war auch, glaube ich, in Ordnung.
Ja, das Spiel wird ein bisschen ruppiger jetzt. Aber das ist jetzt schon die dritte gelbe Karte der finnischen Schiedsrichterin und ein völlig unnötiges Foul der Londonerin. Denn ja, Eva Pajor versucht da mit einer Körpertäuschung so ein bisschen sich in Position zu bringen, aber sie hätte.
Eindrücke waren das vom Champions League Halbfinale der Frauen zwischen dem FC Arsenal und dem VfL Wolfsburg von Mats Nicholson und Thorsten Iffland. Wir beenden an dieser Stelle die Live-Schalte nach London, weil jetzt auch diese Sport am Feiertags-Sendung endet. Das Ergebnis hören Sie dann ab 22.50 Uhr hier im Programm in Sport aktuell. Mein Name ist Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich jetzt schon bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.